Du musst mindestens die doppelte Energie aufwenden als blinder Mensch, diese Stolperei. Fehltritte ohne Ende. Habe ich immer gesagt, nein, Mount Everest brauche ich nicht. Weil ich mich nicht imstande gefühlt habe, habe ich das gesagt. Und plötzlich war das der wichtigste Berg meines Lebens. Ich sage immer heute zu den Menschen, die ja jetzt zu mir sagen, der Andi ist aber sehr neugierig, dann sage ich, das ist nicht neugierig, das ist eine Wertschätzung. Mich hat das Leben von sehenden Menschen noch viel mehr interessiert. Und so habe ich mit 6 Jahren schon meinen Dickschädel durchgesetzt mit meinen Eltern und habe den Eintritt in eine Normalschule fast erzwungen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Der Alpenverein Basecamp Solo Talk. Bergmenschen ganz persönlich. Willkommen zu einer weiteren Folge in der Reihe Alpenverein Basecamp Solo Talk. Heute mit dem blinden Bergsteiger-Profi Andi Holzer. Der Osttiroler kann nach eigener Aussage seit seiner Geburt nicht sehen. Und doch, sagt der Abenteurer, öffne er Sehenden die Augen. Wie? Das hört ihr in diesem Basecamp Solo Talk. Jörg Wunram hat Andi Holzer bereits mehrfach getroffen. In Hamburg, in seiner Osttiroler Heimat, aber auch im Bergsteigerdorf Görriach im Lungau, am Fuße des Gänzgitsch.
Was nimmst du jetzt gerade in diesem Augenblick wahr? Also außer, dass die Sonne schön warm auf unsere Nase scheint.
Ja, es ist ein Feeling wie auf einer Alm. Totales Alpenfeeling. Links drüben ist der Görriachbach, der rauscht ein bisschen. Die Sonne ist auf 12 Uhr, also genau vor mir. Der Wind kommt von hinten rechts, also Nordwesten. Ganz leicht, nicht so schlimm. Es ist flauschiges Gras, möchte ich noch nicht sagen, aber so Ansätze von Rasen. Es ist ja erst gerade der Schnee weggegangen. Farbe kann ich nicht sagen, aber es ist Alpen. Ich kann mir vorstellen, dass hier die Kühe weiden und die, vielleicht die Pferde herumlaufen, wenn wir 2-3 Monate später hier sind. Es ist ein langes Tal, ich sage einmal mehrere Kilometer. Nicht so schmal einengend, sondern eher liebliche Formen, also Rundungen, nicht so scharfkantig wie bei uns in den Dolomiten, wo es dann gleich senkrecht hochgeht, sondern es ist so eine weite, lange Wanne. Da ist alles, was man zum Leben braucht, glaube ich.
So, und um dein Wissen ein wenig zu komplettieren, Görriach bedeutet so viel wie am Hang liegend, ist slawischen Ursprungs.
Ja, da sind genau wir zwei jetzt richtig, wir sind am Hang sitzend. Aber wenn wir noch länger da bleiben, dann liege ich mehr nieder.
Und weißt du, wo die Bedeutung Gänzgitsch herkommt? Ein Berg, zu dessen Füßen.
Nein, weiß ich nicht. Nein, heißt dieser Berg hier, ja. Nein, was ist das für eine Bedeutung?
Es kommt aus dem Slowenischen und bedeutet so viel da, wo Pferde weideten.
Ja, da sind wir genau da, wo ich erklärt habe vorher. Ist geil, oder? Ist geil, oder? Genau. Ja, also meine Intuition ist nicht ganz daneben.
Diese Intuition hat Andi Holzer seit seiner Geburt geprägt. 1966 kommt er in Lienz zur Welt, ohne Augenlicht. Dafür entwickelt sich bei ihm eine Gabe, die den Sehenden mitunter ein wenig abhanden gekommen zu sein scheint. Andi Holzer nimmt enorm viel wahr, mit allen anderen Sinnen. Er riecht, er schmeckt, er hört und fühlt. Extrem aufmerksam und feinsinnig geht Andi Holzer durch sein bewegtes und erstaunliches Leben. Er genießt in vollen Zügen, trotz des Handicaps oder genau deswegen. Kein Fluch.
Na, mehr Segen. Also ich habe nur eines, nämlich ein Leben. Und deswegen muss ich das nehmen, wie es ist, ob da jetzt die Augen funktionieren oder nicht. Ich muss das Leben eben ohne Zuhilfenahme von Licht bestreiten. Ergibt ein ganz spannendes Leben, ein anderes Leben, eine andere Perspektive, eine andere Dimension, andere Begegnungen, andere Gespüre. Es ist kein Fluch, es ist Segen. Fluch kann man immer reininterpretieren, aber im Grunde, wenn ich nicht hier wäre, das wäre vielleicht ein Fluch.
Welchen Anteil haben deine Eltern daran, dass du das Leben so nimmst, wie es eben ist, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen schönen Begebenheiten, Erlebnissen, die du in deinem Leben hast? Hattest und sicherlich auch noch haben wirst, aber vielleicht auch mit den Kehrseiten. Welchen Anteil haben deine Eltern daran?
Also das ist etwas, was ich bei meinen Vorträgen, die ich mittlerweile weltweit halten darf, ziemlich am Anfang immer sage: Bitte macht nicht den Fehler und bewundert mich, beklatscht mich. Ich bin nicht der, der das alles gemacht hat. Ich bin lediglich ein User einer Software, den mir meine Eltern auf die Festplatte gespielt haben. Das ist gegeben und ich hatte Riesenglück. Also meine Eltern sind 99,9% Anteil. Ich bin nur der Nutzer dieser Software, die ich auf meiner Festplatte habe.
Wie sind die mit dir umgegangen?
Meine Eltern sind Eltern von zwei blinden Kindern. Ich habe auch eine Schwester, die ist blind. Also mit zwei blinden Kindern in Osttirol hinter den sieben Bergen im fernen Land, ganz im Süden von Österreich, zurechtzukommen, das war damals schon eine Challenge in den 60er Jahren. Ich bin 66 geboren. Und da gab es natürlich viel Widerstand und viel Passanten, die eben einfach meinen Eltern sagten, wie es nicht geht, ja, wie es nicht funktioniert. Bitte gebt die Kinder in ein Blindenheim. Dort gibt es Expertise für das Leben von blinden Menschen, wie die leben sollen. Meine Eltern hatten den anderen Weg gewählt und hatten Empathie mit den Kindern aufgenommen und haben die blinden Kinder verstanden, dass die Expertise ihres Lebens in ihnen selbst liegt und nicht bei irgendwelchen Experten. Und so haben sie uns Kindern vertraut, unsere Ressourcen trotzdem zu entwickeln. Und ja, rausgekommen ist ganz was Geniales. Meine Schwester hat zwei gesunde Kinder zur Welt gebracht, hat ganz ein konventionelles Leben begonnen. Völlig anders, wie ich es gemacht habe, aber geleistet hat sie wahrscheinlich mehr. Ich bin eben jetzt einer von zwei, ja, Berufs- oder Profibergsteigern weltweit, die nicht gucken können. Ich bin einer, ja, von drei Menschen, die den Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Licht bestiegen haben. Ich bin der einzige blinde Mensch, der den Mount Everest über dessen Nordroute, über die Mallory-Route erstiegen hat. Und ich bin ja einer der Menschen, der sehr, sehr glücklich und sehr, sehr bewusst lebt, obwohl er manchmal auch heulen muss, weil er traurig ist.
Traurig, weil Andy Holzer sehenden Menschen begegnet, die vergleichsweise wenig, manchmal auch so gut wie gar nichts wahrnehmen. Und darum, erzählt der Bergsteiger, will er den Sehenden die Augen öffnen. Für die Chancen, die das Leben bietet. Das hat Holzer schon als Kind begriffen. Darum wollte er auch nicht in eine Blindenschule.
Erstmal möchte ich sagen, ich möchte keiner Institution, die mit blinden Menschen arbeiten, in den Rücken fallen. Manchmal hört sich das zwar so an, aber ich kann nur meine Fragen beantworten oder auf meine Art, dass ich eben gelebt habe. Und so war das bei mir von Kindesbeinen an. Ich habe mich nie als behinderter Mensch gefühlt. Ich fühle mich heute auch nicht, weil ich heute auch sehe, wie sehende Menschen sehenden Auges gegen die Wand fahren. Also blind sein bedeutet für mich nicht wahrnehmend. Und das kann man bei mir wahrlich nicht behaupten. Und so habe ich im sechsten Lebensjahr, wie die Schule beginnt, lange schon gewusst, dass das nichts für mich ist, jetzt da irgendwo nach Wien, nach Marburg oder nach Innsbruck zu gehen, wo die Experten mir das Leben von blinden Menschen beibringen. Mich hat das Leben von sehenden Menschen noch viel mehr interessiert. Und so habe ich mit 6 Jahren schon meinen Dickschädel durchgesetzt mit meinen Eltern und habe den Eintritt in die Normalschule fast erzwungen, weil die anderen Lehrpersonen, Direktor der Schule, andere Eltern von Kindern hatten natürlich ihre großen Bedenken. Ja, wie soll das gehen? Der sieht ja nichts. Und so habe ich die Schule in der Normalklasse begonnen, was natürlich schon, ja, so wie mein ganzes Leben, immer eine Stufe schwerer war wie für alle anderen.
Du hast mir, als wir uns kennengelernt haben, Andi, eine schöne Geschichte erzählt. Das muss so an einem Abend gewesen sein. Du warst mit deiner Clique unterwegs, ihr habt Fußball gespielt und es wurde immer dunkler.
Also das Fußballspiel, das Völkerballspiel, die ganzen Ballspielarten, Tennis oder Federball, war für mich immer die letzte Wahl, weil da war ich einfach der Schlechteste. Beim Völkerball war ich Kanonenfutter für die gegnerische Mannschaft. Da bin ich immer zuletzt gewählt worden. Beim Fußballspiel dasselbe, ja. Aber ich habe die Gleichberechtigung eben relativ schnell gespürt, wenn es dann dunkel wurde und die Jungs den Ball nicht mehr sahen. Ja. Die haben den tatsächlich in die Büsche geknallt. Und ich habe da schon gewusst, dann holen sie mich, dann werden sie mich wirklich brauchen. Damit sage ich heute den Menschen, hey, eure Stunde, eure Zeit kommt schon. Manchmal bist du ganz hinten im Leben, manchmal bist du ganz vorne. Das geht ganz, ganz schnell, diese Dynamik. Dieses dynamische Leben lebe ich seit meiner Kindesstunde an. Auch sinnbildlich, wenn man nichts mehr sieht, ja, wenn man keine Idee mehr hat, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man nicht mehr ahnt, wie man es machen könnte, dann sage ich heute den Konzernbossen, wie man vielleicht in der Dunkelheit, in der, ja, virtuellen Dunkelheit, in der unbekannten trotzdem noch einen Schlüssel findet. Ich bin nämlich jemand, der hat seine Füße noch nie gesehen, geschweige denn seine Schuhe. Und ich mache trotzdem mein ganzes Leben schon fleißig meine Schritte. So war es damals beim Fußballspiel. Ich bin ins Gestrüpp mit allen Vieren und habe den Fußball als erstes gefunden. Ja? Da helfen die Augen meiner Kameraden nichts, wenn kein Lichteinfall ist. Und so habe ich die ersten Erfahrungen gemacht mit dieser Gleichberechtigung, dass man nicht immer der Letzte ist, sondern manchmal der Erste.
Schon in jungen Jahren lernt Andi Holzer als blinder Mensch in der Welt der Sehenden klarzukommen. In seiner Jugend findet er in der Musik eine Leidenschaft. Gitarre spielt er, weil der Vater es ihm beibringt. Mit 17 sucht Andi einen Ausbildungsplatz. Er geht zur Berufsberatung. Sie empfiehlt ihm eine Lehre zum Korbflechter oder Bürstenbinder.
Hat mich beides nicht interessiert mit 17 oder mit 14. Ich wollte Hubschrauberpilot werden, ich wollte Spitzensportler werden. Habe nicht gewusst, welche Einschränkungen ich tatsächlich habe. Ich weiß es eigentlich heute noch nicht. Ja, rausgekommen ist dann der Beruf des Heilmasseurs in der Physiotherapie und hatte dann tatsächlich 26 Jahre lang in der Massagekabine im Krankenhaus in Lienz. Ja, dort war ich der Masseur im Krankenhaus und habe das 26 Jahre lang betrieben. Und das war unglaublich wichtig für mich, Menschen kennenzulernen, auf Durchfühlung zu gehen.
Hast du da im wahrsten Sinne des Wortes, Andi Holzer, noch mehr Fingerspitzengefühl dir antrainieren können?
Wenn jemand glaubt, dass ein Blinder der bessere Masseur ist, weil er mehr fühlt, ist er am Holzweg für mich. Ich glaube das nicht. Ich war der bessere Masseur, weil, also in meiner Vorstellung war ich der bessere Masseur, weil ich mit Menschen anders umging oder gehe. Nicht, weil ich es gerne mag, sondern weil ich es muss. Ja? Die Notwendigkeit, wenn du jemanden nicht siehst, zwingt dir auf, dass du ganz anders umgehst. Du musst erstens mal viel mehr sprechen, ja. Du musst in Kontakt kommunizieren. Du weißt ja sonst gar nicht, wo ist denn der jetzt gerade, wenn er nicht spricht, ja. Du musst viel mehr erfragen, weil du weißt ja nicht, wie er aussieht, ja. Wenn es dich interessiert, ich sage immer heute zu den Menschen, die ja jetzt zu mir sagen, ja, der Andi ist aber sehr neugierig, dann sage ich, das ist nicht neugierig, das ist eine Wertschätzung. Wenn du mich nicht interessierst, wenn ich dir keine Fragen stelle, dann gehst du mir am Arsch vorbei. Das ist so wie bei Sehenden der Blickkontakt, ja. Wenn du ihn gar nicht ansiehst, dann weißt du genau, wie viel du ihm wert bist. Also so habe ich gelernt, mit Menschen echt umzugehen. Und die Leute haben einfach gespürt, hey, der nimmt mich ernst, der spürt mich, der geht in Empathie mit mir. Und deshalb haben die Leute diesen jungen Masseur damals gewollt. Die Hände selber wissen ja gar nicht, dass ich blind bin. Meine Ohren wissen nicht, dass ich blind bin. Dieses Märchen, dass ein Blinder mehr hört und mehr spürt, ist für mich einfach ein Märchen. Das ist nur besser herausgefiltert aus der Notwendigkeit heraus, weil dir eben andere Informationen fehlen. Und wenn du weiterkommen willst, dann musst du dich mehr bemühen. Und dann kommt das raus, dass du besser hörst und besser fühlst für andere.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Lieber Andi, es ist wunderbar warm und wir haben in unserem Rücken den Hochgolligen. Was weißt du über den Hochgolligen?
Der Hochgolligen im Rücken von uns ist ein wunderschöner Schneeberg, jetzt schneebedeckt. Höchster Berg, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, 2860 Meter. Höchster Berg der Niederen Tauern. Der Hochgolligen ist ein Berg, der von mir noch nicht bestiegen wurde. Ich habe jetzt auch keine Idee, was da für Wege raufführen, was das für Schwierigkeiten sind. Aber jucken tut mir der Berg schon einmal, immer bei mir in Kombination mit Ski natürlich noch besser, weil dann für mich als blinden Menschen diese Stolperei im Geröll wegfällt. Ja, da wäre ich ganz lustig, wenn ich da bei vielen Bedingungen im Tal vor dem Hochgolling sitze und dem Hochgolling den Rücken wenden muss.
Hunderte Gipfel besteigt Andi Holzer im Jahr. In den Alpen, aber auch in den Anden oder im Himalaya. Weltweit eben. Die sogenannten Seven Summits hat der Osttiroler in seiner Erfolgsliste stehen. Die aber spielen für ihn keine nennenswerte Rolle. Dass er auf den 7 höchsten Gipfeln auf den 7 Kontinenten war, sei eine Marketingstrategie, die sich der Amerikaner Dick Bass habe einfallen lassen. Bei sich, sagt Andi Holzer, hat sich das durch die Vielzahl seiner Expeditionen und Reisen eher nebenbei ergeben.
Nichtsdestotrotz, Andi, möchte ich dich fragen, du hast zwar gesagt, die Seven Summits sind sowas wie ein Marketing-Gag oder ein Marketing-Instrument. Ja. Du hast ja nun diese Berge bestiegen und du warst dort und hast sie erleben dürfen, spüren dürfen. Ja. Gibt es einen von denen, wo du sagst, der ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, mal jenseits von topografischen Höhepunkten wie dem Mount Everest oder so?
Ich möchte einfach nochmal dazu sagen, diese 7 Gipfel, wenn man weiß, dass ich 200 Gipfel im Jahr besteige, kleine, große, zu Hause vor der Haustür, im Himalaya, in Südamerika, wurscht wo, rechnet man mal hoch die letzten 25, 30 Jahre und 7 waren eben da dabei, die auf den Kontinenten eben, ich bin auf den anderen Kontinenten auch andere Berge bestiegen. Also das ist halt einfach so gegangen, ja. Und ergo dessen haben sich diese verschiedenen Länder, wo die Berge stehen, auch infrastrukturmäßig eingerichtet. Und die haben mir immer den Weg gleich gemacht. Ich habe gedacht, ich möchte einmal dahin. Also blind sein alleine genügt schon einmal, dass es einmal die doppelte Schwierigkeit ist. Jetzt werden wir nicht den schwersten Berg aussuchen, ja, mit meinen Freunden. Da geht es ja um Verantwortung. Ich bin ja verantwortlich, dass meine Freunde auch wieder heil nach Hause kommen und nicht ein Problem haben mit den Blinden. Aber sicher die Antarktis, der Mount Vincent ist natürlich schon. Also wenn du da landest auf diesem Blue Ice mit dieser Elushin, mit dieser russischen Maschine, da kommen dir die Tränen, einfach zu wissen, welchen Planet du da jetzt betrittst. Ja, das ist schon außergewöhnlich, in der Antarktis landen zu dürfen, auf den höchsten Berg zu steigen. Es ist höchst emotional. Wenn ich auch jahrelang bei den Interviews gesagt habe, der Mount Everest interessiert mich nicht, habe ich denselben Horn geblasen wie alle anderen, die ihn nie angehen können, weil sie sich nicht imstande sehen. Das ist nämlich für mich die Begründung, warum man das sagt. Wenn ich etwas nicht brauche, sagt mein Hirn einfach Shortcut, Abkürzung, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, dann sage ich einfach, ich brauch's nicht. Ja, das ist ja menschliche Geste, das ist das Gleiche mit dem Sportwagen. Jörg, wenn ich zu dir sage 600.000 Euro Lamborghini, dann sagst du zu mir, na, also das tue ich mir nicht an, das brauche ich nicht. In Wahrheit ist es doch so, weil wir uns nicht imstande fühlen, sowas jetzt zu bewerkstelligen. Wenn dir aber jemand 600.000 Euro zweckgebunden für den Sportwagen auf den Tisch legt und sagst, den kannst du jetzt verwenden, den Berg da von Geld, dann bist du schon heimlich im Internet bei Lamborghini auf der Seite und schaust einmal, wo sehe ich mich am ehesten. Also wenn du in die Verlegenheit der Gelegenheit kommst, dann fängt das Gehirn an arbeiten, das ist meine Überzeugung. So war es bei mir beim Everest. Ich habe immer bei den Interviews gesagt, brauche ich nicht, das interessiert mich nicht. Ob das jetzt der Markus Lanz, ob das der Beckmann, ob das bei allen möglichen Talkshows haben sie mich immer gefragt, 2009, 2010, 2011, als ich meine ersten Bücher veröffentlichte, habe ich immer gesagt, nein, Mount Everest brauche ich nicht. Weil ich mich nicht imstande gefühlt habe, habe ich das gesagt.
Dann das Jahr 2013. Körperlich fühlt sich Andi Holzer jetzt fit genug, um den höchsten Berg der Erde anzugehen. Auch finanziell. Denn ein solches Abenteuer kostet viel, ja sehr viel Geld. 50.000 Euro pro Person, erinnert sich Holzer. Aber damit nicht genug.
Ja, was macht der Blinde mit 50.000 Euro in Kathmandu vor Mount Everest? Gar nichts kannst du machen. Ich brauche einen Begleiter, der mich kennt. Und ich kann ihn zu meinen Freunden sagen, 50.000 Euro am Tisch, dann kannst du den Blinden begleiten. Wird nicht funktionieren. Also muss ich das auch finanzieren. Wenn ich nur einen mitnehme und der geht da oben K.O., da sind 2 Tote. Ja, weil also du brauchst Redundanz, du brauchst eine Sicherheit, also 2 Freunde mitnehmen. So, dann sind wir schon bei 150.000 Euro. So, und jetzt hast du 150.000 Euro. Wer seien bitte die 2, die den Blinden begleiten? Wenn jemand den Mount Everest in seinem Leben wirklich aufs Visier nimmt, wenn jemand in die Todeszone steigt und den größten Berg der Welt besteigt, sich 9 Wochen von Familie und Job verabschiedet, dann will er wirklich die höchste Sicherheitsstufe und das beste Umfeld am Everest erleben, um überhaupt nochmal heimzukommen. Und das ist wahrlich nicht ein blinder Partner. Also mit einem Blinden hochzusteigen samt Finanzierung, das macht fast niemand. Ja. Und 2013 steht dann der Wolfgang Klocker vor mir, ein Freund aus meinem Heimatdorf, Spitzensportler, sagt zu mir, Andi, das, was ich bei deinem Vortrag, bei deiner Geschichte so empfunden habe, diese Emotion habe ich in meiner ganzen sportlichen Karriere nie empfunden, kann ich meine Kraft in eine Geschichte einbringen? So sind wir dann noch mit weiterem Clemens Bichler, ein Freund von ihm, vom Wolfgang mittlerweile auch ein Freund von mir, sind wir dann echt losgezogen zum Mount Everest. Und plötzlich war das der wichtigste Berg meines Lebens. Ich habe nicht nur einmal, ich habe es dreimal versucht, weil zweimal waren Fehlversuche durch äußerliche Einflüsse. Einmal war eine Eislawine, einmal war ein Erdbeben. Wir hatten keine Chance. Erst beim dritten Versuch 2017 hat es dann besser ausgeschaut. Ja.
Aber das sollte dann wohl so sein, dass ihr oder du dann drei Versuche benötigt hast. Das ist einfach so. Das ist vielleicht auch eine Form von Respekt oder Verantwortung in der jeweiligen Situation zu erkennen. Okay, heute ist nicht der Tag, wo das gelingen wird. Aber ich komme möglicherweise wieder und dann werde ich irgendwann ein Zeitfenster haben, wo es gelingen kann.
Im Nachgang vom Jörg formuliert ist das wunderschön, aber ich selbst habe das für mich damals eben genauso nicht formuliert. Ich habe mir gedacht, das brauche ich nie mehr, so einen Scheiß da. Das war echt Wahnsinn. Zuerst habe ich gesagt, ich brauche den Everest nicht und dann sind wir inklusiv ARD-Team, wir hatten das deutsche Fernsehen sogar mit der Juliane Möcklinghoff. Und dann sind wir kläglich gescheitert, weil eine Eislawine 16 Menschenleben gefordert hat in unserem unmittelbaren Umfeld, im Kumbu-Eisfall. Es wurde alles abgebrochen. Es sollte eine Dokumentation gedreht werden über den ersten Aufstieg eines blinden Europäers auf dem Mount Everest. Es wurde eine Dokumentation gedreht, aber das kann man nachschauen auf der ARD-Seite. Das heißt jetzt anders, der Titel ist jetzt Drama am Mount Everest. Man sieht eben dort dieses fürchterliche Lawinenunglück. Also ich bin heimgekommen, damals mein bester Freund Andreas hat zu mir gesagt, Andi, sei froh, dass du nicht hochgekommen bist, das ist ganz wichtig für deine Biografie. Ich habe es überhaupt nicht kapiert, ich meinte, was ist denn das bitte für ein Freund, der mir jetzt sagt, sei froh, dass du nicht hochgekommen bist. Heute weiß ich, dass er recht behalten hat. Das gehört genau zu meiner Geschichte. Ein Jahr später dieselbe Geschichte, nur auf der anderen Seite des Mount Everest, an der Nordseite in Tibet, wo ich dann hingegangen bin, weil ich diesen Kumbu-Eisfall nicht mehr klettern wollte. Dieses russische Roulette, wo Eistürme mit 30 Meter Höhe umfallen und Menschen erschlagen. Also nach Tibet, nach China und auf 6200 kommt diese stärkste Magnitude seit 80 Jahren in der Everest-Region, 7,8, 7,9.
Das war 2015.
Dann. Das war 19. Sorry, 15. Du bist ja besser informiert wie ich.
Ja, das schlimme Erdbeben auch in Nepal.
Da war Nepal, da war China, da war Indien. Über 9000 Tote. Die ganze Everest-Region war betroffen. Sogar den Berg hat es, glaube ich, um einen Meter nach oben oder nach unten versetzt. Ich weiß das gar nicht. Es war ein Wahnsinn. Es wurde wieder nichts draus. Und da bin ich wieder nach Hause und der Andreas sagt wieder zu mir, Andi, sei froh, dass du nicht draufgekommen bist, das passt zu deiner Biografie. Und ich hatte mir nicht mehr vorstellen können, nach zwei Versuchen, jetzt rechnet mal rein finanziell erstmal hoch bitte, ja, da sind wir schon bei 300.000 Euro, eigentlich 350, weil ich hatte beim ersten Mal vier Leute mit, also inklusive meiner Person. Und dann war nichts mehr. Ja. Und dann habe ich das Jahr drauf, 2016, das alles in den Keller gestellt und weggeschmissen. Ich wollte es nicht mehr und habe andere Dinge gemacht. Bis dann diese Sehnsucht gekommen ist im Herbst 16, diese uralte Sehnsucht eines kleinen Jungen, der in mir immer noch wohnt, der nachts auf den Tisch klopft und sagt, Andi, jetzt mach einmal was Gescheites. Und dann habe ich mich mit Wolfi wieder kurz geschlossen, dem es ähnlich ging mit Wolfgang. Und dann sind wir zu dritt, Clemens, Wolfgang und ich, Clemens Bichler, Wolfgang Glocker, Andi Holzer, nochmal aufgebrochen, 17 im Frühjahr. Am 3. April habe ich mich von meinem Vater zu Hause verabschiedet, der einen Monat vor seinem 90. Geburtstag war. Ja, und sind nochmal zum Everest gegangen. Und da ist einiges passiert, inklusive Gipfelerfolg, ja.
Hast du die Gefühlswelt, die du oben dann auf dem Everest hast, spüren können, gespeichert?
Ja, zuerst war ganz was anderes. Also du musst ja am Everest, du bist ja 9 Wochen dort. Du musst deinen Körper anpassen, Höhenanpassung, rauf, runter, Staub und riechen tut es auch nicht mehr gut. Also das Essen ist auch nicht mehr ganz perfekt. Also es ist wirklich hart. Und ich war beim dritten Versuch, 17, irgendwo auf 5.500 Meter beim Akklimatisieren, kommt der Telefonanruf am Satellitentelefon, Andi, von zu Hause. Andi, wir müssen dir die Wahrheit sagen. Zu Hause hat dein Vater letzte Nacht einen Schlaganfall erlitten. Einen schweren Schlaganfall. Er wird keine 24 Stunden überleben. Da ist bei mir die Welt zusammengebrochen. Ich habe genau gewusst, der Everest ist absolut die Brücke zwischen Leben und Tod. Zwischen Erde und Himmel. Zuerst die Eislawine, dann das Erdbeben und dann der eigene Vater. bei jedem Versuch nur mit dem Tod konfrontiert. So bin ich unter der staubigen Zellplane von Tibet gelegen. Meinen Tränen habe ich mich nicht mehr erwehren können. Es war sowas von unten, ja, sowas von down, sowas von fertig. Und meine Mutter mit hoch 70 hat mir dann den Weg gezeigt über Satellitentelefon. Hat gesagt, Andi, bitte nicht abbrechen, bitte geh deinen Weg weiter. Sonst würde das einen zweiten Sterbefall gleichen. Es würde nämlich der Weg sterben, auf den dich dein Vater und ich vor 50 Jahren gestellt haben. Wir haben dich nicht auf den Mainstream-Weg gestellt, wo du bei der Beerdigung dann hier sein musst. Es geht sicher eh nicht aus, von Tibet in 3 Tagen hierher zu kommen. Dass der Pfarrer dann vielleicht sagt, liebe Trauergemeinschaft, der Andi wartet in Istanbul am Flughafen auf den Weiterflug, er hat es nicht geschafft zu beerdigen. Also das ist alles ein Blödsinn, das bringt überhaupt niemandem was. Bitte geh deinen Weg zu Mount Everest. Und eines sage ich dir, hat meine Mutter gesagt, dein Vater war noch nie so flexibel, so beweglich und so mobil, wie er jetzt in diesem Zustand ist. Lasst eine Lücke zwischen euch 3 Männern und lasst deinen Vater mitkommen. Und so habe ich meinen 2 Jungs, den Wolfgang und den Clemens, gesagt, so Jungs, jetzt steigen wir auf zum Gipfel. Wir machen eine Lücke zwischen uns, damit der Vater auch noch Platz hat. Wir sind zu 4 auf den Everest gestiegen. Das war emotional für mich das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Ja.
Puh.
Ja. Wenn man überlegt, wie viele Jahre ich damit gerungen habe, heute noch, wo bin ich, wie wird das sein, wenn einer meiner Eltern sterben wird? Das war für mich immer das Extremste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Meine Mutter lebt noch topfit, richtig top. Die fährt mit dem Mountainbike, die macht noch Wanderungen, die geht jeden Tag schwimmen am See, auch wenn er nur 16 Grad hat, das spielt alles keine Rolle. Ich habe mir lange überlegt, wo werde ich denn sein? Bin ich bei einem Vortrag, bin ich auf einer Reise, bin ich zu Hause, wenn mein Vater stirbt? Boah, das war Wahnsinn, ja. Und jetzt, wenn ich es retrospektiv betrachte, war das genau der richtige Platz, den mir der liebe Gott zugewiesen hat, an dem Tag, wo mein Vater stirbt. Im Basecamp von Mount Everest, unter der Zeltplane, ganz alleine. Und heute kann ich das verknüpfen, meinen größten emotionalen Bergerfolg mit dem Tod meines Vaters. Das kann ich unterschreiben. Das war wirklich, das gehört zusammen. Und so habe ich den Everest in ganz einer besonderen Art und Weise erleben dürfen.
Einzigartig. Also der Gipfel an sich ist schon einzigartig, weil er eben diese besondere topografische Höhe letzten Endes hat, aber für dich natürlich emotional ganz, 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 ganz was Besonderes.
Ja, und deine Frage zu beantworten am Gipfel, schaltest du, wenn du überleben willst, die Emotionen aus? Ich bin 80-90% emotionaler Typ. Rational natürlich im Hintergrund immer, sonst hätte ich das alles nicht überleben können. Aber ich habe auch zu meinen Jungs gesagt, da oben ist jetzt gar kein Platz für irgendwas, weil die meisten Leute, die nicht mehr nach Hause kamen vom Everest oder von hohen Bergen, haben es beim Abstieg nicht mehr geschafft. Du bist beim Abstieg von einem 8000er im schlechtesten körperlichen Zustand, mentalen Zustand deines Körpers, weil du einfach fertig bist vom Aufstieg. Und so ist es beim Abstieg noch gefährlicher. Und das habe ich am Gipfel gewusst, dass es eigentlich erst vor uns liegt, das ganze Ding. Unglaublich. Aber am Gipfel ist da gar nichts gewesen. Ne? Überhaupt nichts. Es war nur wie auf einem zugigen, grausigen Bahnhof. Es hat gezogen, es war eine schiefe Eisfläche, wo man nicht einmal gescheit sitzen hat können. Es war ungemütlich. Nichts wie weg da. So war das Gefühl.
Ja. Abenteuer sind Andi Holzers Leben. Neben dem Bergsteigen frönt er einer weiteren Leidenschaft. Holzer ist Amateurfunker. Wer bei dem Osttiroler daheim vorbeikommt, bemerkt eine hohe Antenne im Garten. Mit 21 Jahren begeistert er sich für den Funk auf Kurzwelle. Das sei seine Möglichkeit gewesen, schon in jungen Jahren die Welt da draußen kennenzulernen. Gleiches gilt für die Musik. Als Gitarrist hat Andi Holzer viele Jahre volkstümliche Tanzmusik gemacht.
Dein privater Geschmack, was ist da so angesagt?
Da muss man aufpassen, da bin ich komplett auf einer anderen Dampfer. Also ich mache gerne so in lustiger Gesellschaft, mache ich gerne mal Unterhaltungsmusik, singe ich gerne mal mit, ja. Aber ich höre mir das nicht mehr so an, ja. Meine private Musik ist absolut der Big Band Jazz. Also wenn so die einzelnen Instrumente dann vorkommen und ihre Geschichte erzählen, der Musiker spricht ja durch sein Rohr quasi, durch seine Trompete, durch sein Saxophon. Das ist ja direkt die Sprache, die da kommt, wenn er es richtig beherrscht. Das fasziniert mich. Und ich möchte gerne in Hamburg noch mal ein schönes Big Band Konzert besuchen, wenn es gibt sowas hier, sicher, oder?
Da kann ich sogar meine Beziehung ein bisschen spielen lassen.
Ich finde Big Band Sounds total genial. Ich würde mich dafür verwenden, dass wir zu einem der nächsten Konzerte, die Big Band hier
wir geben uns gerade die Hände.
Ja, genau. Es ist zwar die linke, aber weil ich nach rechten das Mikrofon halte, das machen wir und dann kriegst du besten Big Band Sound ever.
Also das ist genau, weil das ist für mich das natürlichste und das echteste, was es überhaupt gibt. Solche Blechrohre und solche Holzdinger und Saiteninstrumente, Klavier. Es ist einfach geil, da gibt es kein Fake. Das ist wie beim Bergsteigen, da gibt es keine Ausrede. Der Ton, den du geblasen hast, der ist draußen, fertig. Wie beim Bergsteigen. Den Griff, den du gesetzt hast, den Tritt, der ist draußen. Wenn er bricht, bist du weg. Wenn er nicht bricht, bist du oben. Spannend, oder?
Alpenverein Basecamp. Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. In Zusammenarbeit mit der Generali.